Hallo, hallo. Schön, euch alle wiederzusehen. Ich kenne zwar nicht ganz alle, aber fast alle von euch und bin wirklich sehr froh, auch wieder in Golokadam zu sein. Das ist immer wieder eine Erfahrung für mich, die eine ganz besondere Qualität hat. So ein bisschen ja, diese Qualität of being of home. Man hat das Gefühl, man ist zu Hause und ich bin diesem Gefühl mal nachgegangen. Zu Hause ist ja besonders für uns spirituelle Menschen eigentlich nicht so sehr eine Adresse in dieser Welt. Nicht? Schulstraße 23 oder Bauernfurt Koppel 27. Nein, das Gefühl von zu Hause ergibt sich bei einem spirituellen Menschen eigentlich erst dann, wenn er ein Gefühl hat, zu etwas zu gehören, a sense of belonging. Und letztendlich ist für einen spirituellen Menschen dieses Zugehörigkeitsgefühl erst dann so richtig, ich will mal sagen, wird erst so richtig dann erfahren, wenn er eine deutliche Verbindung zu Krishna spürt. Und nachdem ich so viele Jahre Radha Madan Mohan auf dem Altar verehrt habe, also sowohl auf dem Altar als auch in meinen anderen Sevas und meinen anderen Diensten als reisender Revolutionär, so habe ich mich in einem Interview jetzt gerade bezeichnet, nachdem ich so viele Jahre, also Radha Madan Mohan, jeden Tag meinen Tag geopfert habe und gesagt, bitte nimm das, was ich an diesem Tag für dich tun kann, an. Wenn man dann letztendlich zu Radha Madan Mohan kommt in ihren Tempeln, dann hat man das Gefühl von zu Hause oder angekommen zu sein. Und das ist ein sehr schönes Gefühl und ein, sagen wir mal, ein Gefühl, was auch einem Sicherheit und Zuversicht gibt. Das heißt ja, wenn man tätig sieht, dass in dem Darshan, das heißt diesem Austausch, der zwischen dem Verehrenden und Krishna stattfindet, vier Eigenschaften plötzlich spürbar hervortreten. Wenn man vor den Tätig steht, hat man plötzlich das Gefühl, einfach angenommen zu sein, so wie man ist, auch mit seinen Fehlern und Unvollkommenheiten. Nicht? Dieses Gefühl gibt einem Krishna einfach. Du bist mir willkommen, so wie du bist, ohne etwas zu beurteilen. Und wenn man lange vor Krishna steht auf dem Altar und wenn es endlich dazu kommt, dass eine Verbindung entsteht vom Herzen zu Krishna, da hat man auch das Gefühl, dass eigentlich alle Wünsche durch Krishnas Barmherzigkeit in Erfüllung geraten können. Also man hat das Gefühl, dass auch schwierige Dinge plötzlich möglich werden. Das ist eine Eigenschaft, die sich im Darshan bildet, eine zweite Eigenschaft. Also die erste ist, dass man sich angenommen fühlt, so wie man sich vielleicht idealerweise von den Eltern angenommen fühlt. Ich weiß, viele haben diese Erfahrung nicht gemacht, aber die Mutter und der Vater sollten eigentlich immer das Kind annehmen können, ganz gleich, was es auf seiner Lebensreise erfährt. Und das Zweite ist einfach dieses Gefühl, alles ist möglich. Krishna kann meine tiefsten Wünsche erst einmal erkennen und auch erfüllen. So, aus diesem Grunde fühle ich bin zu Hause und bin sehr froh, dass ich euch sehe und möchte euch ein anderes Zuhause von mir vorstellen, nachdem ich den Vortrag gegeben habe. Ich möchte euch wirklich einmal einladen nach Vasana, Srimati Radharanis Erscheinungsort und auch zu einem gewissen Teil Wirkungsort zu kommen. Und möchte dann, habe es so gestaltet, meine Dia-Show, dass wir dabei singen, als würden wir durch das Heilige Land gehen und in verschiedene Holy Places erreichen. Gut. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich total, sagen wir einmal, werdet ihr bestimmt lächeln. Ich möchte gerne sagen, weil wir diese Vorlesung jetzt ein bisschen meditativ gestalten, möchte ich die Eltern, die Kinder haben, die unter 5 Jahre alt sind und noch nicht mit großer Freude eine Vorlesung zuhören können. Möchte ich bitten, dass sie vielleicht außerhalb sich um die Belange ihrer Kinder kümmern. Und dann kann ich mir vorstellen, für die Pilgerreise, wo wir viel singen, da kann man ohne weiteres auch mit Kleinkindern dabei sein. Oh ja, wo seid ihr, am Trampolin oder im Kinderzelt irgendwo? Ja, genau. Und wir sagen euch dann Bescheid, wenn es losgeht. Wer kann das übernehmen? Frank, kannst du das übernehmen? Gut. Na vallava giri varada di gopidana vallava giri varada. Yasoda nandana braja jana ranjana Yasoda nandana braja jana ranjana Yamuna tira vana chari Yamuna tira vana chari Radha Madhava Kunya Vihadhi Radha Madhava Kunya Vihadhi Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama. Krishna Gopadi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Gauranitai 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 Gauranitai. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Nochmals ganz herzlich willkommen zu unserem Sonntagsprogramm, wo wir jetzt eine kleine philosophische Betrachtung oder Vorlesung haben und danach eine Pilgerreise nach Varshana, dem Königreich der Srimati Radharani. Es gibt eine kleine Stimme in mir, die niemals schweigt. Eine Stimme, die mir immer wieder sagt, ich möchte das Geheimnis des Krishna-Bewusstseins entdecken. Etwas, was alle anderen Themen, die ich im Krishna-Bewusstsein gehört habe, zusammenbringt und eben zu einem Punkt führt, an dem es sehr einfach ist oder sehr einfach wird, klar zu sehen, was der Pfad, der zum höchsten der höchsten Vollkommenheit führt, im Einzelnen ist. Und vor einiger Zeit, als ich einmal wieder dabei war, eine wichtige Entscheidung zu fällen in meinem Leben, eine Entscheidung, die ja, wo es darum ging, wie sehr werde ich meine Zeit in Indien verbringen, bei dem Aufbau und bei der Betreibung eines Retreat-Zentrums, oder wie weit werde ich im Westen sein und wie sehr werde ich reisen und wie genau sehen die Projekte aus, die ich in Zukunft mache. Als ich also eine Entscheidung treffen musste, hat mir ein guter Freund etwas geschickt, was mich zunächst einmal sehr verwundert hat. Er hat mir einen Text aus dem Bhagavatam geschickt, von dem er sagte, dass dieser Text ein Schlüssel ist für das gesamte Werk. So, ich möchte heute darüber sprechen, aber ich sehe, dass vielleicht noch nicht alle richtig in der, sagen wir mal, in ihrem im sprachlichen Element sind. Ich mache jetzt noch eine kurze Ansage in Englisch. For those of you who do not follow German, which is a little bit complicated when it comes to philosophy, we do have a translation at the back of the hall or the back of the room where you will find this lecture translated into English. Gut. Der Text, den er mir schickte, den will ich euch gleich vorlesen, aber hier ist der einleitende Text. Dieser Vers, der gleich kommen wird, ist der Stein der Weisen unter allen anderen Versen. Dieser Vers ist die Essenz von allen Lehren, die Krishna jemals gegeben hat. Jemand, der diesen Vers versteht und in sein Herz hineinbringt, fängt an zu leuchten in der Versammlung von Devotees. Also angenommen, es gelingt uns, so sagt der Text, das zu verstehen. Also das Verstehen ist etwas, was im Herzen stattfindet. Dann werden wir von einem Leuchtglanz erfüllt sein in der Gemeinschaft von Devotees. Alle werden sagen, Ananda Vardhan, du leuchtest so. Rishi, du leuchtest einfach sehr. Blendend ist deine Ausstrahlung geworden, im wahrsten Sinne. So, natürlich fragt ihr euch, was denn dieser Text ist, dieser Vers, der die Essenz von Krishnas Aussagen ist und der, wenn er verstanden wird, ein Leuchten im Inneren hervorbringt. Und ich möchte euch gerne diesen enigmatischen Vers, so sagt man, glaube ich, vorsingen erstmal. Sofort. Ich habe hier mein kleines Orchester mitgebracht. Wollt ihr ihn überhaupt hören? Ja, aber seid ihr qualifiziert dafür? Bevor ich zu diesem Vers komme. Es kam einmal ein reicher Mann zu Buddha und sagte, lehre mich. Buddha sagte, nein. Warum nicht, fragte der Reiche, keine Zeit? Oh, ich habe alle Zeit der Erde, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich lehren kann, denn du kannst ja nicht hören. Was meinst du, fragte der Reiche. Und Buddha sagte, viele Menschen sind wie umgekehrte Töpfe. Wenn man Wissen in sie hineingibt, dann geht das Wissen an der Seite an ihnen vorbei. Andere Menschen sind wie richtig umgedrehte Töpfe, die aber Löcher haben. Wenn man Wissen in sie hineingibt, läuft es aus ihnen heraus. Und wieder andere Menschen sind wie Töpfe, die nicht umgekehrt sind, die so richtig herum sind, die auch keine Siebe haben, aber die schon voll mit anderen Sachen sind. sodass, wenn man Sachen in sie hereingibt, diese Dinge keinen Platz in ihrem Herzen finden. Du gehörst zur dritten Kategorie, sagte Buddha. Du hast bereits so viel Zeug in deinen Geist reingesteckt, dass du überhaupt nicht hören kannst, wenn spirituelles Wissen kommt. Hare Krishna. Zu welcher Kategorie gehört ihr denn? Ihr wollt denn die Essenz von Krishnas Lehren hören. Ihr wollt den Text hören, der euch innerlich leuchten macht. Ist euer Herz frei? Ist es bereit? Ich möchte das nur mal so einleiten, dass ihr wirklich gespannt diesen Text hört. Also hier ist er für euch. Ich nehme mal an, ihr seid hochqualifiziert. Ich glaube, das ist auch so, aber ich wollte nur ein bisschen Drama reinbringen. Esha buddhimatam buddhi Manisha cha manishinam Yat satyam manriteneha Matyena apnoti mamritam. Ein Mensch, der sich auf diesem Pfad der Hingabe befindet, ist im höchsten Maße intelligent und er sticht hervor unter all denjenigen, die Intelligenz besitzen. Ein Mensch auf dem Weg der Hingabe ist wirklich sachkundig und der Beste unter den Cleveren. Denn er erreicht meine ewige Form, indem er seinen zeitweiligen und vergänglichen Körper benutzt. Er erreicht mich, die einzige Wahrheit, obwohl er vielleicht noch ein wenig inkonsequent sein mag. Das ist der Text. Ich möchte ihn gerne auf den Punkt bringen. Der Text sagt, wenn man etwas nimmt, was vergänglich ist und es so einzusetzen weiß, dass man etwas Unvergängliches erlangt, dann wird man als von großer Intelligenz gesichtet, angesehen. Unser Körper und damit unser Leben ist vergänglich und vorübergehend, aber wir können es so gestalten, dieses Leben und diesen Körper, das Leben im Körper, dass wir damit in den Bereich kommen, wo wir niemals wieder Geburt und Tod in die Augen schauen müssen. Und wer das macht, der hat wirklich den vollen Nutzen aus seinem menschlichen Dasein gezogen und wird deswegen als intelligent betrachtet. Benutze deinen vergänglichen Körper, um ewige Schätze zu erlangen. Benutze dein Dasein, was vielleicht noch in manchen Bereichen inkonsequent ist, also noch nicht das Ideal und der Ist-Zustand mögen noch nicht richtig verbunden sein, aber benutze es und du kannst Krishnas ewige Form und den Dienst zu ihm erreichen. Das ist der Text, über den Krishna sagt, dass er die Essenz seiner Lehren ausbildet und dass jemand, der ihn verwirklicht hat, also in Leben umsetzt, tatsächlich leuchtet in der Gemeinschaft von spirituellen Menschen. Vishwanatha Chakravarti Thakur drückt das so aus. In der materiellen Welt wird jemand als intelligent angesehen, wenn er eine kleine Goldmünze benutzt und damit ein Guthaben oder ein Wohlstand erreicht von 1000 Goldmünzen. Er wird noch intelligenter als jemand, der ein bisschen Gemüse und Gras verfüttert und dann eine wunscherfüllende Kamadenu-Kuh gewinnt. Aber im höchsten Maße intelligent ist jemand, der seinen sterblichen Körper benutzt und damit die transzendentale Persönlichkeit Gottes mit seiner Goldkrone, seinen Armreifen und seinen Perlengehängen erreicht. Ich will euch den Text mal vorlesen. Er sagt, die Bewohner von Bharat Bhumi, das ist dieser Erdplaneten, diese irdische Ebene, die sterben müssen und in Familien geboren wurden, die nicht immer erleuchtet waren, können mir ihren Körper darbringen, der nicht mal ein Pfennig wert ist, der deformiert ist und von Alter und Krankheit gerüttelt wird. Doch wenn sie diesen Körper und damit dieses Leben mir hingeben, dann erreichen sie den Ozean der Süße. Ich nehme ihre Opfergabe an und ich gebe mich diesen Devotees mit meinen preislosen Ornamenten, meinen Armreifen und meiner Krone. Wer diesen Weg geht und mit dem Vergänglichen den Unvergänglichen erlangt, wird als höchst intelligent betrachtet und als absolut geschickt. Das sind also die Worte von Vishwanath Chakravarti Thakur, über die wir vielleicht alle nachdenken können. Wir haben dieses Leben gekriegt als ein Ergebnis von einem oft sehr mühsamen Evolutionsvorgang. Der große geweihte Tukaram aus Maharashtra sagt so, ein Bettler bin ich, ein ausgezehrter Bettler. Durch 8.400.000 Dörfer bin ich gegangen. Ich habe überall angeklopft an den Türen, weil ich den Hunger meiner Seele erfüllen wollte. Aber ich bin hungrig geblieben. Jetzt, o Vital Nath, das ist ein Name von Krishna, wir können es in unserem Kreis so ausdrücken, jetzt, o Krishna, bin ich an deine Tür gekommen. Bitte weise mich nicht von deiner Tür ab. Öffne sie, diese Tür, und gebe mir deine Gnade. Nun, wie sollen wir nach diesem Text uns Krishna hingeben? Oder besser gesagt, wie sollen wir unseren Körper, den wir für ein paar Tage nur haben, also angesichts der Ewigkeit, wie sollen wir den einsetzen, um damit Krishna zu erlangen, um tatsächlich Krishna im Tempel des Herzens zu empfangen? Vishwanath Chakravarti Thakur, mein Lieblingskommentator des Bhagavatams, sagt es so, benutzt deine Zunge, um immer zu chanten. Benutze deine Ohren, um die Herrlichkeiten des Herrn zu hören. Und benutze deine Hände, um einfachen Dienst zu machen. Gestern haben manche von uns bis nach 12 zusammen gechantet und haben dann irgendwann einmal in der Nacht das Dvani gespürt. Dvani ist das Echo. Was ein Devotee möchte, er möchte, dass Krishna in der Form des göttlichen Echos in seinem Leben erfahren. Er bemüht sich mit anderen Worten, wie jemand, der in einen Canyon hineinruft, oder vielleicht ein bisschen schöner, und dann kommt plötzlich ein Echo hervor. So ist es auch zurück. Ram, kommt es aus den Canyon zurück. So ist auch hingebungsvolles Dienst oder der Vorgang der Bhakti etwas, wo wir etwas tun. Wir singen zum Beispiel die heiligen Namen und wir hören über Krishna. Und dann kommt das Dwani, dann kommt Krishna wie ein Echo, so wird es gesagt. Ein sehr feines Echo zurück und erfüllt erst unsere Ohren, dann unser Herz. So wollen wir mit Krishna zusammen sein, indem wir ihn lobpreisen und über ihn hören und dann das Echo, das göttliche Echo verspüren, was unser ganzes Leben auf eine ganz hohe Ebene bringt, die Ebene des Krishna-Bewusstseins. Wir werden richtig hochgeschwungen, wenn ihr so wollt. Und die Hände dann, wenn der Geist geläutert ist durch die Gegenwart Krishnas, dann tut ein Devotee das ausdrücken, indem er den Körper ganz in Krishnas Dienst stellt, indem er die Hände in Diensten beschäftigt. Nicht? Das ist der einfache Prozess, drei Dinge. Du chantest die heiligen Namen, als Ergebnis ist im Herzen die Gegenwart Krishnas zu spüren und dann beschäftigst du den Körper in seinen Dienst, weil du von einer Inspiration getragen wirst. Da ist Bhakti, das ist sehr einfach. Ist sehr einfach. Im Bhakti-Prozess geht es nämlich nicht um uns und unsere Gaben, sondern um Krishna und seine Kräfte. Riesenunterschied. Wir wenden uns an Krishna und Krishna wendet sich an uns und gibt uns seine Kripa-Shakti, seine mercyvolle Energie, die uns erhebt und uns bewegt. Dieses Jahr war ich letzten Winter habe ich eine Erfahrung in Jagannath Puri gemacht. Ihr wisst, Puri liegt am Sandstrand von Ostindien und es ist immer eine tolle Brise da, weil da immer so Winde wehen und wenn man am Ozean lebt, ist man sehr gesegnet von dieser großen Brandung, die einen in den Schlaf sinkt und die einen morgens begrüßt und wieder den ganzen Tag und in Puri gibt es ein Tempel, mein Lieblingstempel, der Tempel von Tota Gopinath, wo ich jeden Morgen hinging, um mein Vrata zu machen, da zu chanten. Und einmal war ich ein bisschen müde, ich bin so eingenickt. Dann, als ich so eingenickt war, hörte ich plötzlich eine Stimme. Versuchst du noch immer Hare Krishna zu chanten oder chantet der heilige Name inzwischen schon dich? Ich machte die Augen so auf und sah neben mir diesen Mönch, der da, wie sagt man in Deutsch, asketische Bußübungen tat. Also der fastete und machte für einen Monat das gleiche Gelübde, was ich auch machte, aber ein bisschen strikter, also ein bisschen intensiver. Und er kam zu mir, und er kam immer in entscheidenden Phasen meiner spirituellen Übung zu mir und sagte mir irgendwas, was mich total aufgerüttelt hatte. Und hier jetzt war ich da so seit 4 Uhr morgens schon aktiv. Und so wird es um 8 Uhr nach 4 Stunden gewesen sein, wo er mich fragt, versuchst du immer noch zu chanten? Oder chantet der heilige Name inzwischen dich? Schaute ich so ihn an und sagte, meaning, meaning, meaning. In Indien tut man sich sehr kurz und sehr liebevoll austauschen. Und er sagte dann, ja, wir können eigentlich gar nicht hoffen, jemals Krishna in Form seines heiligen Namens auf unserer Zunge zu haben. Krishna muss selber kommen. Und wenn Krishna auf die Zunge kommt und dort, wie Rupa Goswami sagt, tanzt, dann bewegt er durch seine Gegenwart unsere Zunge und unser Herz und dann unser Leben. Er übernimmt die Führung und die Leitung und die Schritte unseres Lebens und kommt dann und wirkt. Somit war seine Frage, bist du immer noch am Versuchen, dich hochzuhangeln? Oder ist Krishna zu dir runtergekommen, ist er erschienen in deinem Leben? Und in diesem einfachen Frage war eigentlich die Essenz der Bhakti drin. Wenn Krishna sieht, dass sich ein Devotee bemüht, indem er chantet und über ihn hört und ihm Dienste darbringt, dann kommt Krishna aus seiner Barmherzigkeit in das Leben des Devotees herein und bewegt seinen Devotees und trägt ihn. Und das sieht immer anders aus, als man sich das selber ausmalt. Krishnas Führung, Krishnas unverständliches Lenken, oder wenn Krishna so das Steuerrad im Leben übernimmt, ist immer anders, als man sich das selber ausmalt, als es sich eine Bewegung ausmalt, als es sich die Freunde und vielleicht die Ehepartner ausmalen. Es ist ganz anders, denn Krishna hat sehr oft einen anderen Plan als wir. Und das ist die Besonderheit, die man erfährt, wenn man einfach sich auf dieses, wenn man einfach sagen, wenn man sich ergibt und Krishna ein bisschen aufmerksam wird auf das, was Krishna eigentlich will. Krishna lässt sich niemals in Kategorien einfassen. Und um euch das ein bisschen zu zeigen, möchte ich euch eine kleine Krishna-Geschichte erzählen. Ich komme dann gleich auf meinen Hauptpunkt zurück, die mich so ein bisschen begeistert. Ich erzähle die im Augenblick überall. Also diejenigen, die meine Vorlesung per Internet hören, mögen sich noch einmal gedulden. Es kommt nochmal meine Nektar-Geschichte. Krishna ist hier in Vrindavan dafür bekannt, der Butterdieb zu sein. Er stiehlt Butter. Und das ist ein Problem. Seine Mutter Yashoda sagt ihm, Krishna, wenn du weiterhin Butter stiehlst, wirst du nicht da Stopp machen. Du wirst irgendwann mal Kutschen stehlen und ein richtiger Dieb werden. Nicht? Also wir müssen das hier im Keim schon ersticken, diese fürchterliche Tendenz zu stehlen. Und Krishna sagt immer, Mutter, ich stehle nicht. Es sind die Leute, die sich gegen mich verschwören, die mir vorwerfen, ich, der ich aus so einem guten Elternhaus komme, dass ich stehle. So, die Gopis waren oft zu Mutter Yashoda gekommen und hatten gesagt, wir machen Butter, wir bringen die Butter in die Vorratskammer und wir sehen dann, dass die Butterfässer leer geplündert sind und wir sehen kleine Fußspuren, so kleine Fußspuren mit Butter. Das kann nur dein Gopal sein. Die Gopis tun ja die Butter anrühren, indem sie laufend sagen, Gopal, Gopal, oh Gopal, komm und stehl meine Butter. Sie wünschen sich das so sehr. Aber trotzdem kämpfen sie gegen den Diebstahl Krishnas an. So, Mutter Yashoda sagt, also ich glaube euch nur, wenn ihr Krishna bei frischer Tat ertappt. Sonst glaube ich euch nicht, denn er kommt aus gutem Elternhaus. Weder mein Vater war ein Dieb, noch Nanda Maharaj war ein Dieb. Das kann er nicht gelernt haben von uns. Also wir glauben nicht. Ich glaube nicht, dass er ein Dieb ist. Nur die Gopis machen also einen Plan, um Krishna beim Stehlen zu ertappen. Es ist sehr schwierig, Krishna zu ertappen in dem, was er tut. Aber sie kommen auf die glorreiche Idee, dass sie einen Butterkrug in das Geäst eines Baumes hineintun und um den Butterkrug kleine Glöckchen aufhängen. Sie machen also, um es modern auszudrücken, eine Alarm Sicherungsanlage um diesen Buttertopf. Und sie denken so, wenn Krishna jetzt nach oben geht, in den Baum steigt und Butter stiehlt, werden die Glöckchen losgehen, dann werden wir gerufen, wir verstecken uns am besten, damit Krishna überhaupt kommt. Und dann hat er nicht genug Zeit, um vom Baum wieder herunterzulaufen und wegzulaufen. Dann ertappen wir ihn, bringen ihn zu Mutter Yashoda und dann ist es erwiesen, dass er der Butterdieb ist. So, Krishna versteht das. Als die Gopis sich versteckt haben, kommt Krishna ganz langsam hervorgerufen. Er schaut links und rechts, sieht den Butterkrug auf dem Baum und fängt an, den Baum hochzuklettern und kommt immer näher und sieht dann im letzten Augenblick die Glöckchen. Und er sagt, oh Glöckchen. Ja, Bhagavan, sagen die Glöckchen. Glöckchen läutet jetzt mal nicht, schweigt. Ja, Bhagavan, sagen die Glöckchen. Und Krishna klettert weiter. Er schaut die Glöckchen nochmal an, ob alles klar ist, dass sie jetzt nicht läuten. Und die Glöckchen nicken so ein bisschen, nicht zu stark, damit man es nicht wieder gleich klingeln hört. Krishna geht zum Buttertopf, nimmt seine Hand in den Buttertopf, holt sich die Butterladung heraus und will gerade anfangen zu essen, als plötzlich von allen Seiten die Glöckchen losgehen. Krishna schaut die Glöckchen an und sagt, habe ich euch nicht gerade eben gesagt, ihr sollt nicht klingeln? Ich habe es euch doch gerade eben verboten und ihr habt gesagt, ihr klingelt nicht, jetzt klingelt ihr. Ja, sagen die Glöckchen, Bhagavan heißt Gott, du musst mal deine Aussagen klar machen. In den vedischen Schriften sagst du, dass wenn immer Bhagavan etwas zu essen geopfert wird, dann müssen die Glocken geklingelt werden. Jetzt hast du gegessen und wir haben deine Anweisung ausgefüllt. Als du gekommen bist auf den Baum, war das was anderes. Da hast du gesagt, sollen wir nicht Glöckchen klingeln. Haben wir es auch nicht gemacht. Aber jetzt hast du gegessen und jetzt mussten wir klingeln. Krishna, oh. So, in dem Augenblick kommen die wunderschönen Gopis herbeigeeilt und sehen Krishna, oh Gopal, du bist ja auf dem Baum bei dem Butterkrug, was machst du denn da? Ich suche mein Kalb. So, Krishna, die Gopis sagen, so, du suchst dein Kalb, seit wann klettern Kälber auf Bäume? Gopal antwortet, ihr unterschätzt die Kraft der Kräuter von Vrindavan, die den Kälbern so viel Energie geben, dass die durchaus auf Bäume klettern können. No problem. Aha, sagen die. Und warum ist deine Hand denn so voll mit Butter, Gopal? Wahrscheinlich nicht, weil du sie essen willst, nicht? Krishna sagt dann, ich habe mein Kälbchen ist in den Butterkrug gekommen, aus Angst vor euch, weil ihr so laut gesprochen habt. Und da habe ich mein Kälbchen aus dem Butterkrug genommen. Ah, dein Kälbchen ist im Butterkrug? Gopal lächelt dann und sagt, ja, und nimmt seine Hand in den Butterkrug und holt ein Kälbchen hervor. Krishna lässt sich einfach nicht einfangen. Krishna lässt sich nicht einfangen durch unsere Gedanken, durch unsere philosophischen Überlegungen. Krishna lässt sich nicht begrenzen. Krishna ist immer der höchst unabhängige Herr unseres Lebens. Und wenn sich ein Devotee Krishna ergibt, indem er seinen zeitweiligen Körper in seinen Dienst stellt, kommt irgendwann Krishna. Und dann bewegt er sein Leben ganz anders, als er, der Devotee sich das gedacht hat. Und dann Ja zu sagen zu Krishnas Plan, ist der Beginn einer wunderschönen Beziehung mit Krishna. Es gibt einen Vers von Keshava, das ein mittelalterlichen Dichter, der sagt, der zu den Devotees spricht, ja, opfert ruhig weiter eure Räucherstäbchen. Klingelt eure Glocken. Spricht eure Gebete. Singt die heiligen Namen und ruft euren Herrn. Aber wundert euch dann nicht, wenn er tatsächlich auch kommt. Und er wird euch nehmen und in seine Schmiede hineinbringen. Euch auf den Amboss legen und seinen Hammer nehmen. Nicht den kleinen. Nicht den mittelschweren, sondern den ganz großen Hammer. Und er wird euch formen, denn er möchte endlich gewöhnliches Blei in Gold verwandeln. Ja zu sagen zu Krishnas Arrangierungen, das ist nicht immer einfach, weil wir so viele Dinge bereits in unserem Herzen haben. Wir sind so voll, dass es für uns schwierig ist, manchmal Krishnas Plan zu hören. Deswegen sagt ein Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur über den spirituellen Weg, zuerst kommt Abbau, dann kommt Aufbau. Und zuerst kommt Loslassen, und dann kommt Annehmen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, sagte einmal zu einem deutschen Gelehrten, der zu ihm kam und sein Schüler werden wollte, was sehr interessant ist. Dieser Gelehrte konnte 8 Sprachen sprechen und hatte so wahnsinnig viel studiert. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, jetzt wo du zu mir gekommen bist, nimm all dein Wissen, packe es in 5 Koffern und werfe es über Bord in den Ozean der Ursachen zurück, wo es hoch herkommt. Dann wirst du lernen können und hören können. Ich glaube, dass im Krishna-Bewusstsein, es ist eine feste Überzeugung, dieser Weg der Askese vielleicht für ganz wenige von uns möglich ist. Es gibt zum Glück noch andere Wege, die uns offen stehen. Es gibt zum Glück noch einen Via Positiva, einen Weg, der positiv ist. Zuerst alles loszulassen, bevor man etwas bekommen hat, ist wahnsinnig schwierig, besonders wenn man noch so schwach im Vertrauen ist, was Krishnas Worte betreffen. Aber was möglich ist, ist, dass man anfängt, über Krishna zu hören, Krishnas heiligen Namen zu chanten und einen Dienst für ihn zu machen und dann reich zu werden im Vertrauen. Und dann kann man anfangen mit der eigentlichen Tätigkeit, nämlich das Vergängliche so zu benutzen, dass man das Ewige erreicht. Wenn ihr im Leben steht, fragt euch diese Frage: Ist das, was ich jetzt habe, ewig? Ist das, was ich jetzt denke, ewig? Ist das, was ich jetzt fühle, ewig? Und ihr werdet sehen, dass ihr mit diesen einfachen Fragen sehr oft das Leben so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen könnt. Das ganze Krishna-Bewusstsein oder spirituelles Leben wird erst dann richtig möglich, wenn man auf diesen Punkt der Ewigkeit kommt. Sich zu verstehen als eine ewige Seele, die ein ewiges Teil Gottes ist. Und dass man in dieser Tätigkeit oder in dieser Beziehung dann tätig wird. Ihr wisst vielleicht, dass ich über die ganze Welt jetzt sehr viele Retreats anbiete, die Japa- und Kirtan-Retreats. In Moskau hatten wir 500 Leute in einem völlig unmöglich überhitzten Raum. Also das war richtig das mega hart für die Leute und für mich. Ihr habt vielleicht gehört, in Moskau oder Russland gibt's diese große Hitzeeinströmung. Habt ihr gehört mit den Waldbränden und so? Und wir hatten kurz davor, wir sind also vor dem Feuer davongelaufen, ein großes Retreat. Es war eigentlich so schlimm, war es nicht, nur zur Mittagszeit war es richtig, da wurde man gebacken wie eine Kartoffel. So, was in den Retreats aber, was da immer wieder kommt, ist, dass da Wunder geschehen inzwischen. Zum Beispiel dort in Moskau war es so, dass es wirklich so knochentrocken da war, aber am letzten Tag hat sich über alles so ein ganz feiner Spray-Nieselregen ergeben. Nicht? Das sprähte so richtig wie von so einer Parfüm-Sprayflasche. So haben die Devatas über die Teilnehmer einen sanften Sprühregen geschüttet. Nicht? Und solche Dinge erleben wir sehr viel im Augenblick in Bezug auf das Chanten der heiligen Namen, dass also ganz viele Leute interessiert sind und dann ihre persönlichen Durchbruchserfahrungen machen, die ihnen Vertrauen geben und die sie stark machen innerlich. Und gut, in diesen Japa-Retreats lehre ich am Anfang, also am Morgen, Discovery Lectures, so Entdeckungsvorlesungen, wo Punkte, die bisher noch nicht bewusst waren, einfach die schauen wir uns dann an. Und dann gibt es am Morgen einen Workshop, wo so praktische Wege gegeben wird. Sehr viel Meditation und das Entdecken des inneren Raumes aus unserer Gaudiya-Tradition. Und dann am Nachmittag hören wir von dem Leben und den Lehren von großen Seelen. Wie haben die ihr spirituelles Leben zur Vollendung gebracht und was sind ihre Lehren an uns? Und abends hören wir dann meistens über Chaitanya Mahaprabhu oder Krishna oder Chanten einfach nur, je nachdem. So, wenn ihr mich heute fragt, was ist der essentielle Punkt, den wir in diesen Kirtan-Retreats vermitteln? Wir haben ein tolles Team zusammen gebracht mit ganz fantastischen Devotees, die dabei helfen und das entwickeln und weiterentwickeln. Und dieses Team wirkt jetzt auf der ganzen Welt schon, wo ein Netzwerk von diesen großen Retreats stattfindet. Also es ist unglaublich, was im Entstehen, also was auch einen sehr beflügelt. Sehr oft sitze ich dann so abends da und sage, was ist der Punkt? Was ist das Wichtigste, was ich den Leuten vermitteln möchte? Und dieser wichtigste Punkt möchte ich euch heute kurz noch erzählen und dann bin ich zu Ende. Es geht eigentlich bei dem spirituellen Leben um eine Beziehung zu Gott. Das ist der Knackpunkt. Man sagt in Sanskrit dazu Sambandha. Nur wenn du in dieser Beziehung praktizierst und stehst und lebst dann werden sich die Schätze des spirituellen Lebens dir zeigen. Bhaktivinoda Thakur drückt es so aus. Solange jemand zum Beispiel chantet, das ist jetzt ein spiritueller Weg, ja, aber nicht über seine Beziehung zu Krishna, zu Radha Krishna dabei meditiert, bekommt er nur den Schatten des heiligen Namens. Bekommt er nur den Schatten Krishnas. In kurzer Zeit werden wir euch ein Festmahl servieren. Dafür sind wir ja berühmt und ich glaube, es wird sehr gut sein, denn wir haben heute ein unglaubliches Team von Köchen da dran, die glaube ich einen ganz gewissen asiatischen Touch da reinbringen. Also ich freue mich auch schon wahnsinnig auf das Festmahl. Nun stellt euch mal vor, wir würden dieses Festmahl draußen servieren. Ich glaube, das ist nicht so praktisch, weil da viele Bienen sind im Augenblick. Und wir würden dann euch als unseren lieben Gästen sagen, schön, dass ihr gekommen seid, bedient euch bitte reichlich am Schatten des Festmahls. Ihr würdet versuchen, den Schatten auf eure Teller zu bringen. Von den Samosas und Gulab Jamuns. Ich weiß jetzt nicht, was es gibt. Dem Sabji und dem Reis und so weiter. Und versuchen, den Reis, den Schatten zu essen. Ihr würdet doch hungrig bleiben und frustriert sein. So sagt Bhaktivinoda Thakur, ist es, wenn wir nur den Schatten des Krishna-Bewusstseins bekommen, den äußeren Aspekt, die Form, aber nicht die Substanz. Dieser Schatten, den hat man nur, solange man nicht tatsächlich in der Beziehung lebt. Radha Krishna, ich bin euer und ihr seid mein. Wir haben eine Beziehung. O König und Königin vom Königreich der Liebe, ich wende mich an euch. Im Augenblick bin ich in ungünstigen Umständen, weil ich euch noch nicht die Aufmerksamkeit geben kann, die ich möchte. Mein Geist ist da, der so abgelenkt ständig ist. Ich lasse mich ständig entmutigen durch die Lebensumstände, die nicht so genau förderlich sind für meine spirituelle Entwicklung. Ich bin noch im Augenblick abgelenkt, aber bitte, bitte, tief im Inneren weiß ich, dass wir eine Verbindung haben und dass ich ohne eure Gemeinschaft einfach nicht glücklich werden kann. Ich weiß das, ich spüre das. Das ganz tief eine Sicherheit, die mir ist. Jetzt bitte investiert in meinen Fall. Gebt ein bisschen Kraft und Stärke und Mut auf meinen spirituellen Weg. Ne? So betet ein Devoti, der in eine Beziehung treten möchte. In diese Beziehung zu treten, sollte man von morgens, wenn man aufsteht, machen. Ihr steht auf, wir sollten denken, ich bin eine ewige Seele, ich bin ein Teil Gottes und ich will meinen Tag so gestalten, dass ich niemals mehr aus diesem Bewusstsein an diesem Tag falle. Diese einfache Meditation, morgens einfach aus dem Bett kommen, sich kurz gewiss machen, ich bin ewige Seele, ich bin ein Teil Krishnas. Ich möchte heute in diesem Bewusstsein ruhen. Auch wenn ich für mein lebhaftes kleines Kind sorge. Auch wenn ich im Office mich mit Mitarbeitern umgebe, die den Montagsblues haben und noch gar nicht richtig in die Gänge gekommen sind, ohne 20 Tassen Cappuccinos. Auch mit ihnen zusammen möchte ich in diesem Bewusstsein bleiben. Ich bin ewig. Bin ein Teil Krishnas. Und dann, wenn man das richtig übt, täglich, tagtäglich, dann kommt plötzlich Substanz in die spirituelle Praxis. Dann ist es nicht mehr einfach nur ein unzufriedener Herumgekauer auf dem Schatten der äußeren Form. Dann ist man nicht mehr interessiert an Politics. Diese Vaishnava-Bewegung setzt den Akzent, eine andere Vaishnava-Bewegung setzt jenen Akzent. Ja, es gibt verschiedene Akzente, verschiedene Schwerpunkte. Und man weiß, wo man zu Hause ist, hier oder da, und feucht entschlossen dem Eigentlichen, der spirituellen Arbeit, dem spirituellen, der Beziehung zu Krishna, die man mit großer Freude ausfüllt. Ja. Ich will euch nochmal den Vers, der euch leuchtend, innerlich leuchtend macht, vorlesen. Dieser Vorgang des Krishna-Bewusstseins ist die höchste Intelligenz der Intelligenten. It is the cleverness of the cleverest. Denn wenn man ihn folgt, kann man das, was vergänglich und vorübergehend ist, nutzen und mich erreichen. Die ewige Wirklichkeit. Toller Text. Und intelligent sind diejenigen, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, indem sie über den Herrn hören, seine Herrlichkeiten chanten und alle Arten von Diensten ihm darbringen. Die Zunge sollte man einsetzen, um die heiligen Namen Gottes zu chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Die Ohren sollte man beschäftigen, indem man fortwährend über die Herrlichkeiten des Herrn hört. Und die Hände sollten beschäftigt werden, indem man bescheidenen Dienst ihm darbringt. Aber selbst wenn man nicht alles drei kann, wenn man nur eins ausübt, kann man die Vollkommenheit des Lebens erreichen. In Anbetracht dessen, gibt es irgendeinen Intelligenten, der das nicht tun würde? So die Frage von... Yes. Wenn man sich von diesem Text oder dieser Weisheit berühren lässt, dann muss man bereit sein, einfach eine kleine Tätigkeit zu lernen, nämlich immer wieder entscheiden, will ich investieren auf mein spirituelles Leben oder mein materielles Leben? Wo will ich meine Aufmerksamkeit hinauf lenken? Diese Entscheidung ist sehr wichtig. Und diese Entscheidung, sich für spirituelle Leben zu entscheiden, kommt wirklich dann, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Devotees, mit Geweihten des Herrn und mit ihnen spricht, sie einlädt zu sich nach Hause, sich die Zeit der Welt nimmt, wichtige Themen und Fragen zu Ende durchzudiskutieren. Diese Sangha, diese Gemeinschaft mit Devotees hilft einem immer wieder begeistert Ja zu sagen für den Weg der spirituellen Erhebung. Dabra. Nun bin ich fertig. Nun möchte ich noch mal sehen, ob irgendwelche Fragen dazu sind. Und dann möchte ich dann weitergehen. Hier ist eine Frage von unserer Imkerin. Ja, zwei gesagt, ja. Die zwei anderen, ja. Die ersten Dinge, die passieren, ist, dass man sich angenommen fühlt, ohne dass da irgendwie auf die Disqualifikation geachtet werden. Die zweite Sache, die wir haben, wenn wir zu Krishna auf dem Altar beten, ist, dass wir das Gefühl haben, Krishna kann unsere Wünsche in Erfüllung bringen. Ich weiß noch, mein letztes Sturzgebet war, ich war auf Krebs diagnostiziert worden von irgend so einem Superarzt und ich hatte schon mal sowas, so einen Verdacht. Und es war gerade, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen war, von dieser heftigen Operation. Und dann war ich, und sagte ich zu Rademadanmohan, also was immer ihr wollt, das macht. Aber wenn ihr vielleicht mir hilft, ich bin gerade aus dem Krankenhaus und jetzt nochmal ein Krebstor, so ein Krebsding, das ist too much. Könnt ihr vielleicht das abwenden. Aber wenn es euer Plan ist, dass es eintrifft, dann soll es eintreffen. Und ich weiß, in dem Augenblick, als ich diesen Wunsch äußerte, wenn ihr wollt, ich habe so gesagt, ich bin noch nicht ausreichend geläutert, ich bin auf dem Wege und gebt mir bitte noch ein paar Jahre Service, Dienst zu euch zu machen. Da spürte ich von Radha-Madan-Mohan, so von Radharanis Hand, das hast du, sei es, dieser Wunsch sei dir gegeben, du wirst gesund werden und du wirst Dienst machen. Und ich bin jetzt so gesund, wie ich nie im Leben war. So unglaublich, ich schlafe kaum noch vor lauter Gesundheit. Also man neigt zur Übertreibung oft. Und yes, es ist einfach, das ist die Segnung des Herrn. Wünsche werden in Erfüllung gebracht. Das dritte Morali ist, dass von Krishna eine elterliche Fürsorge ausgeht. Man sagt dazu Bhakta Vatsalatva, nicht? Der Herr oder Radha und Krishna geben uns das Gefühl, was wir haben, was Kleinkinder haben, wenn sie zu den Eltern kommen. Ich habe das ja hier oft gesehen, die Kleinkinder sind unruhig, irgendwas stimmt nicht. Meistens ist die Nähe der Eltern, die ihnen fehlt, nicht? Und dann krakeeln sie und dann kommt die Mutter, nimmt sie auf den Arm und sofort stimmt die Welt. Nicht? Alles stimmt. So ist es auch, wenn wir Darshan bei den Detis nehmen. Und das vierte, das finde ich persönlich fast das Schönste, was einem echten Darshan entsteht, ist, dass bei uns das Gefühl vergeht, dass Krishna so unerreichbar fern ist. Kennst du das in deinem Leben, dass man manchmal denkt, ach Krishna, ich werde dich niemals erreichen. Ich bin so gering und so unbedeutend, wie soll das aus mir nur jemals werden? Aber im Darshan versichert uns Krishna, nein, das ist okay, da ist kein, du bist mein. Das ist schon okay. Dieses Gefühl von you are so superior, du bist mir so übergeordnet und ich bin dir so untergeordnet, ich bin so inferior, geht weg. Dieses Minderwertigkeitsgefühl oder sagen wir mal, Minderwertigkeitsgefühl ist noch etwas anderes. Ich meine, dieses sich so absolut niedrig und hoffnungslos fühlen, das geht weg. Man denkt, gerade Madan Mohan sagt, du bist schon ganz okay. Und Madan Mohan schaut dann so in die, so, so transzendental. Und Radharani schaut so richtig mütterlich und fürsorglich. Ne? Und dann weiß man, ja, okay, man fühlt sich. Ist so ein bisschen wie das Angenommensein, aber hat noch eine andere Nuance, dass das Gefühl von dieser wahnsinnigen Distanz vergeht. Nicht? Kennt ihr das, dass man sich manchmal so distanziert fühlt von Krishna? Und dann denkt, wie soll denn diese Distanz jemals überbrückt werden? Das geht weg, wenn du vor den Detis stehst. Die stehen direkt da. Radharani sagt, mit der Hand sagt, Murari, wird schon in Ordnung. Mach du deine Bienenwerkskerzen und vergiss nicht, sie mir zu opfern. Nicht? Krishna. Gut. Habt ihr noch Fragen? Sind noch Fragen da? Damodar Priya? Ja, den Vers findest du im 11. Kanto. Und zwar 29. Kapitel, Text 22. Ich wiederhole, 11, 29, 22. Krishna. Ralf und Showa sehe ich nach 3 Jahren wieder. Wir haben wirklich gedacht, 3 Jahre sind schon wieder vergangen. Was ich dann gedacht habe, das wollte ich nicht so sagen gleich, aber ich wollte auch mal drüber nachdenken. Wenn man merkt, dass die Zeit so schnell vergeht, dann denkt man auch manchmal über den eigenen Tod nach. Das ist immer, was ich merke, wenn Zeit so wahnsinnig schnell vorbeigeht. Dann merkt man, irgendwann ist es soweit. Und in meinem Herzen ist dann einfach so, ich sollte jetzt die Zeit richtig nutzen, eben mich vorzubereiten auf die Ewigkeit. Das kann man wirklich tun. Es hilft manchmal, über den eigenen Tod nachzusinnen. Denn so oft sehen wir im Leben einfach nur diese kleinen Dinge. Ach, dann mache ich dies und dann mache ich das und ich muss noch Zahnpasta einkaufen. Nicht, als wäre das ganze Leben davon abhängig. Ja, übrigens, ich erinnere mich gerade, ich brauche dringend Zahnpasta. Aber wenn du herauseilst und darüber nachsinnst, dass du diesen physischen Körper verlassen wirst und dann von diesem zunächst einmal im Geist eingenommenen Standpunkt, ich werde sterben, zurückschaust auf dein Leben, dann ist dir überhaupt nicht wichtig, Zahnpasta und Schrauben und neue Zündkolben für das Auto. Du denkst einfach nur an die großen Dinge. Habe ich meine Zeit richtig genutzt? Das ist dann einfach nur noch wichtig. Gar nichts anderes ist mehr wichtig. Und dann kommt man auch zufrieden dann weiß man, ja, die Dinge, die geschehen sind in meinem Leben, die sind so geschehen aufgrund von Krishnas Arrangierung. Ich musste noch geläutert werden. Man hält sich nicht so auf an diesen Kleinigkeiten. Eile, eile, eile voran zu der Zeit, wo du die ewige Seele weitergehst, und schau dann zurück in dein Leben und du wirst sehen, dass du es dann aus einer anderen Perspektive wahrnimmst und es dir wichtig wird, Wesentliches zu platzieren in deinem Leben und Unwesentliches loszulassen. Finde ich so toll, wie Krishna hier sagt. Also finde ich total nektarhaft. Er sagt, die Bewohner von Bharatbhumi erreichen mich, den Ozean der Süße. Ich nehme ihre Opfergaben an, die sie in dieser Welt für mich tun. Voller Freude gebe ich mich selbst diesen Devotees hin, zusammen mit meinen preislosen, unschätzbaren Ornamenten, meinem Armreifen und meiner Krone. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Wert auch nur ein kleiner Schimmer von Krishnas Krone ist? Das können wir gar nicht uns vorstellen. Krishna gibt sich ganz und gar seinen Devotees hin. Gut. Jetzt bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich so eine Sonntagsvorlesung ist nicht immer einfach zu geben, weil ich zwei Arten von Zuhörern gerne zufriedenstellen möchte. Diejenigen, die schon längere Zeit auf dem Weg wandeln, auf der einen Seite, und diejenigen, die sich Zeit nehmen konnten und zum ersten oder zum, nicht erstmal, zum gerade so öfters mal kommen. Ich möchte euch sehr gerne alle wiedersehen, wenn es irgendwie geht. Am nächsten Wochenende, Samstag, haben wir einen riesen Umzug in Köln. Da feiern wir das Rathayatra-Festival, das Wagen-Festival, und tanzen auf der Straße und singen, wie sie es gehört, nicht? Und machen richtig ein transzentales Spektakel dort mit Tanz und allem Möglichen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Ich kenne jetzt noch nicht genau die Zeitpunkte, aber das kann man alles irgendwie erfahren von unseren Webpages, zumindest von den Kölner Webpage. Oder weiß es hier jemand, wo wir uns treffen werden? Poster hängt drauf. Willst du gerade mal draußen gehen und nur die Information, wann und wo, das ist. Und dann können wir tanzen auf der Straße. Wisst ihr, dass es gut ist, den heiligen Namen auf der Straße zu tanzen, mit großer, zu singen und zu tanzen? Das gibt einem Vertrauen und gibt einem Kraft. Dankeschön. Oh ja, oh, hier gibt es sogar eine Tänzerin. Start 12 Uhr, Samstag ist es, der 11. September. Also das nächste, jetzt kommende Samstag, um 12 Uhr am Rudolfplatz. Treff 11 Uhr. Und Ziel, wir gehen mit der Prozession, 4 Stunden Prozession, das ist ja gar nichts. Da kann man so richtig lostanzen, sich mal ein bisschen entfalten, hoffentlich sind die Straßen groß genug. Und wir kommen an am 15 Uhr am Heumarkt. Das ist, glaube ich, ziemlich in der Stadt drin. Ja. Eines der ältesten spirituellen Feste Indiens kommt nach Köln. Es beginnt mit einem Umzug durch die Innenstadt mit Trommeln, Tanzen und Mantragesang. Toll. Da sind auch, in der Zeit werden auch Vorlesungen gegeben. Ihr könnt ja, wenn ihr euch interessiert, hier sind die Webpages. Ich gebe da ein paar Vorlesungen, wo ich auch über die Bedeutung spreche und so weiter. Gut, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause und lüften mal kräftig durch. Dankeschön, Murali. Und dann würde ich auch sagen, sind hier die Devotees, Adishesh, kannst du da die Devotees vielleicht inspirieren, die Fenster ein bisschen zu verdunkeln, oder weißt du, wie das funktioniert? Du machst das. Oh ja, es wird schon gemacht. Gut, 5 Minuten Pause. Bitte kommt dann alle.